Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Europawahl ist gelaufen. In Deutschland hat das Thema Klimaschutz zumindest die Tage vor dem Wahlgang dominiert und das Ergebnis mit dem hohen Stimmenanteil der Grünen massiv beeinflusst. Aus anderen Staaten der Europäischen Union gibt es natürlich auch ganz andere Einflüsse. Wir gehen gleich im Interview mit Alexander Karius vom Beratungsunternehmen Adelphi der Frage nach, was das Wahlergebnis für die künftige europäische Klima- und Umweltpolitik bedeutet. Anschließend ein Beitrag über die Halligen in der Nordsee, die mit großem Eigeninteresse auf die Entwicklung des Klimas schauen. Eine Ausstellung über Kunstfleisch aus dem Labor soll uns beschäftigen und Insektenlarven als Ersatz für Fischmehl. Akkustaubsauger sind schließlich Thema im Verbrauchertipp. Jubel bei den Grünen, Katzenjammer bei CDU, CSU und SPD, eher geringe Zuwächse bei der AfD. Das Ergebnis der Europawahl hat in Deutschland viele überrascht. Am Tag danach ist es Zeit, den Blick auf die Zusammensetzung des gesamten neuen EU-Parlaments zu richten und auf die Frage, welche Politik aus dem Ergebnis folgen könnte. Das wollen wir an dieser Stelle tun, und zwar im Gespräch mit Alexander Karius. Er ist Geschäftsführer beim Politikberatungsunternehmen Adelphi. Guten Tag, Herr Karius.
Schönen guten Morgen.
Herr Karius, in Deutschland gibt es einen deutlichen Aufwind für den Klimaschutz, in der gesamten Europäischen Union auch?
Ja, es ist eine europäische Bewegung, die ja im Wesentlichen durch die Fridays for Future-Proteste auch medial sehr starke Aufmerksamkeit erlangt hat. In Deutschland bestimmt sehr gravierend und sichtbar und eben auch mündete in erheblichen Zuspruch für die Grünen in Deutschland. Aber das ist durchaus ein Trend auch in ganz Europa. Und zwar sowohl für den Klimaschutz als auch für Demokratie in Europa.
In welchen Regionen besonders? Man hat ja aus anderen Ländern auch zum Teil einen starken Anstieg populistischer Kräfte gesehen.
Ja, also zunächst mal muss man sagen, Konservative und Sozialdemokraten haben ja insgesamt verloren, die Liberalen eben vor allen Dingen aufgrund von Macrons En Marche und eben die Grünen dazu gewonnen. Gleichzeitig gibt es die Wahlvorhersagen 25% Rechtspopulisten im Europäischen Parlament, und das hat sich auch weitgehend bestätigt. Kommt drauf an, ob man jetzt die ungarische Fidesz dazu zählt, dann sind wir bei 24,6%, inklusive allerdings auch der britischen Brexit Party, die ja kein klimapolitisches Programm hat, sondern wirklich nur den Ausstieg aus der Europäischen Union. Das Parteienspektrum der Rechtspopulisten innerhalb Europas ist sehr unterschiedlich. Geert Wilders hat in den Niederlanden stark verloren, der Rechtspopulist Thierry Baudet mit seinem Forum für Demokratie allerdings sehr, sehr stark gewonnen, fast 11%. Die Brexit-Partei ist in Großbritannien als der deutliche Sieger hervorgegangen. Die Rechtspopulisten in Schweden haben dazu gewonnen, vor allen Dingen auch in Belgien mit dem Vlaams-Blok 13,5% der Stimmen. Also das sind die Gewinner im rechtspopulistischen Spektrum. Die Verlierer, die haben wir allerdings auch in Spanien oder Dänemark. Auch die Finn-Partei, die deutlich verloren hat. Die AfD, die weniger als ursprünglich in den Prognosen ausgesagt zu Gewinner haben. Und auch die FPÖ nach dem Ibiza-Skandal dort zumindest leicht abgefallen. Also von daher ein heterogenes Bild. Aber die Rechtspopulisten sind stark. Und die Rechtspopulisten werden sich im neuen Europäischen Parlament auch eben mit einer neu gebildeten Fraktion oder auch Fraktionen tatsächlich auch neu aufstellen. Und wer da wo mitmacht, das wird sich in den nächsten Wochen ergeben.
Bei uns bestreitet die AfD ja den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel. Ist das bei Populisten anderer Länder auch so?
Ein sehr heterogenes Bild. Also es gibt die Klimaleugner, die sitzen in Österreich, Dänemark, Großbritannien, Niederlande, Schweden. Aber es gibt andere Länder auch, wo wir rechtspopulistische und nationalkonservative Parteien haben, wie zum Beispiel die ungarische Fidesz, die durchaus pro Klima und pro sehr stark nationalem Umwelt- und Ressourcenschutz ist. Also das Spektrum heißt jetzt nicht unbedingt, dass Rechtspopulisten immer gegen Klimapolitik sind. Sie sind immer gegen europäische Institutionen, also sehr stark euroskeptische Parteien. Und unterminieren eigentlich das, was ja erfolgreiche Klimapolitik ausmacht, nämlich Vertrauen in die Wissenschaft, Multilateralismus, Beteiligung von Zivilgesellschaft an politischen Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozessen, unabhängige Presse, unabhängige Gerichtsbarkeit. Also ich glaube, bei dem Blick auf die Rechtspopulisten muss man aufpassen, sich nicht zu stark nur auf die Frage von Klimaleugnung zu konzentrieren, weil das ist zum Teil sehr wirres Zeug, was da geredet wird, sondern vielmehr, was politisch dahinter steckt.
Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen, was heißt das jetzt, das Ergebnis für die Klimapolitik der Europäischen Union? Wird die EU ihre Ziele erhöhen können?
Das kommt drauf an. Also die Klimapolitik und Energiepolitik der EU wird nicht an den extremen Rändern entschieden, weder links noch rechts, sondern sie wird im demokratischen Zentrum entschieden. Und da ist Bewegung reingekommen. Die Grünen werden natürlich insgesamt in Europa und vor allem die deutschen Grünen, die ja relativ viele Sitze im Europäischen Parlament gewonnen haben und dazu gewonnen haben, ein Wort mitreden bei der Bestimmung des neuen Kommissionspräsidenten. Die wirklich dramatischen Verluste der Konservativen und Sozialdemokraten, insbesondere natürlich in Deutschland, werden auch dazu führen, tatsächlich sich mehr mit der Klimaproblematik zu befassen und ihre Klimapolitik überhaupt erstmal zu entwickeln oder eben auch deutlich zu profilieren. Daraus könnte man schlussfolgern, dass es eine größere Allianz im demokratischen Spektrum und eben Mehrheiten gibt für Pro-Europa, für ein demokratisches Europa und auch einen verbesserten Umwelt- und Klimaschutz. Wenn wir eine andere Tendenz haben, so wie wir es festgestellt haben in der Migrationsdebatte in Europa und gerade in Deutschland, wo wir eine Konsensverschiebung nach rechts haben, weil eben demokratische Parteien sich der Argumente der Rechtspopulisten angenommen haben, dann wird Umwelt- und Klimapolitik im neuen Europäischen Parlament wahrscheinlich deutlich schwieriger. Aber das wird sich zeigen. Wir haben einige große Gesetzgebungsvorhaben dort, Reform der Agrarpolitik vor allen Dingen, aber die Details der Bestimmung des mehrjährigen Finanzrahmens, also wo all das entschieden wird, wo das Geld in der EU hingeht, und das sind Hunderte von Milliarden, das wird der Lackmustest sein, inwieweit tatsächlich ein ambitionierter Klimaschutz in Europa auch durchgesetzt werden kann.
Alexander Karius, Geschäftsführer beim Politikberatungsunternehmen Adelphi, herzlichen Dank. Der Meeresspiegel steigt, das gehört zu den Folgen der Erderwärmung, und der Anstieg geht vielleicht schneller als früher angenommen, unter anderem, weil das Eis der Antarktis weniger stabil ist, als Klimaforscher das früher gehofft haben. Die Bewohner der Halligen verfolgen diese Entwicklung besonders aufmerksam. Das sind 10 kleine Inseln in der Nordsee, 5 davon auch bewohnt. Die Menschen wohnen auf Hügeln, Warften genannt, und die werden umgeben von Wiesen, die immer wieder bei Sturmfluten überschwemmt werden. Die Diskussion darüber, wie die Inseln künftig geschützt werden können, hat begonnen. Simon Berning war für uns vor Ort.
Eine gewisse Komik hat der Anblick schon. Schafe grasen zwischen dutzenden Plastikstangen, die dicht an dicht in der Erde stecken. An jeder Stange flattern rot-weiße Bänder. Die Szene spielt an der Hanswarft. Das ist einer der Siedlungshügel auf Hallighoge, die auf dem Eiland notwendig sind. Schließlich werden die Halligen regelmäßig überflutet, weil sie traditionell nur flache Uferbefestigungen haben. Erko Jakobsen hat sein Haus auf der Hanswarft und weiß nur zu gut.
Jeder fragt sich, was sollen denn diese kleinen Kunststoffteilchen? Das dient der Vergrämungsaktion. Da darf kein Tier brüten, damit wir diese Erdarbeiten vollziehen können. Zur sturmzugewandten Seite wird die Warft um 1,10 Meter erhöht. Hintergrund, der steigende Meeresspiegel.
Wegen des Klimawandels, der die Gletscher zum Schmelzen bringt, lässt das Land Schleswig-Holstein die Warften der Halligbewohner für 30 Millionen Euro erhöhen. Gleichzeitig erhöht der Küstenschutz aber auch Stück für Stück die Uferbefestigungen rund um die Halligen, sodass nicht jede Sturmflut ein Land unterbringt. Das hat zuletzt den WWF auf den Plan gerufen. Die Umweltorganisation hat im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, die nachhaltig zu Diskussionen geführt hat. Jannes Fröhlich, Mitautor des Papiers, hält grundsätzlich fest.
Natürlich müssen die Hallig-Leute sicher sein. Deshalb werden die Warften verstärkt, und das ist gut. Aus unserer Sicht ist es aber nicht der richtige Ansatz, die Befestigung an den Rändern der Hallig drumherum immer weiter zu erhöhen, weil das eben dazu führt, dass sie zu selten überflutet werden.
Gerade darauf kommt es auf den Halligen aber an, denn mit jedem Land unter kommen auch Sedimente auf das Eiland.
Schlick und Sand, Muschelschalen bringen die Stürme mit, die lagern sich ab, die verfangen sich in den Salzwiesen, was dazu führt, dass die Halligen nach und nach in die Höhe wachsen. Und das ist ein guter Anpassungsmechanismus, natürlich ja an den Meeresspiegelanstieg. Aber die Halligen, die stärker befestigt sind mit höheren Deichen und seltener überflutet werden dadurch, zum Beispiel Hoge, auch Langeneß, wachsen schon langsamer mit, als heute der Meeresspiegel ansteigt.
Und wegen der Folgen, die diese Entwicklung mit sich bringt, ist der WWF-Vorschlag klar.
Auf die Natur insgesamt hat das einen Effekt, weil diese typische Salzwiesenvegetation sich in Richtung normale, süße Weide entwickelt. Und deshalb wünschen wir uns, dass wieder häufiger Landunter zugelassen werden. Und die Idee ist jetzt, ob man nicht im Winter, wenn die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Brutvögel am geringsten sind, das Wasser von außen durch zum Beispiel steuerbare Sieltore auf die Hallig draufbringen kann.
Auf der Hanswarft ist Erko Jakobsen skeptisch, ob das ein gangbarer Weg ist.
Wenn ein Land unterkommt, ist es eine Naturgewalt und da hat auch keiner Einfluss drauf. Wenn aber irgendjemand sagen dürfte, heute fluten wir mal, heute fluten wir nicht, und sich da mit allen abstimmend eine Meinung holen müsste, da wird kein Konsens möglich sein.
Das befürchtet auch die Bürgermeisterin von Hoge, Katja Just. Sie weiß nur zu gut, dass jedes Land unter die Einschränkung mit sich bringt, mitunter mehrere Tage auf der Warft festzusitzen. Höhere Deiche also oder tatsächlich gezieltes Überfluten?
Also da müssen wir uns ja irgendwo in der Mitte treffen. Und natürlich kommt sofort auf der einen Seite, wieso öfter Land unter, dann komme ich ja hier nicht von meiner Warft. Ich möchte ja mobil sein. Aber ich gehe davon aus, dass wir spätestens in 100 Jahren keine 10 Halligen mehr haben. Das wird der Küstenschutz gar nicht leisten können. Und da müssen wir erst recht dafür sorgen, dass wir Wasser aufs Land kriegen.
Ein Beitrag von Simon Berninger. Der Fleischkonsum in Deutschland ist ziemlich hoch. Rund 60 Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung werden verzehrt. Um das mögliche Futter für die Tiere zusammenzubekommen, werden große Flächen gebraucht. In den Tropen werden zum Beispiel für den Anbau von Futtersoja auch Regenwälder gerodet. Eine Alternative soll Fleisch aus dem Reagenzglas sein, auch In-vitro-Fleisch oder Zuchtfleisch genannt. Das Münchner Museum Mensch und Natur widmet diesem Thema jetzt eine Ausstellung. Tobias Krone hat sie sich angeschaut.
Die pizzagroße Scheibe auf dem Tisch, man könnte sie für den Durchschnitt eines ausgewachsenen Eichenstamms halten. Würde nicht das leicht blutige Rosa hindurchschimmern? Das hier ist kein Holz. Das hier könnte die Zukunft unserer Ernährung sein. Medium gebraten. Caroline Illinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums Mensch und Natur in München.
Im Moment ist man ja bei der Steakgröße sozusagen an die Dimensionen des Tiers gebunden. Und mit Zuchtfleisch ist man da sozusagen völlig frei. Da könnte man ein gigantisches Steak herstellen.
Rinderfleisch in Übergröße. Ganz ohne Rind und ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn hier in der Ausstellung Meet the Future ist eine Zukunftsvision des Fleischessens zu sehen. Fleisch nicht vom Schlachthof, sondern aus dem Labor. Zuchtfleisch oder In-vitro-Fleisch genannt. 2013 hat es Premiere.
Das war ein sehr teurer Hamburger, das hat 250.000 Dollar gekostet. Ich habe das nicht gegessen, aber man hat gesagt, dass es war ein bisschen trocken. Inzwischen ist das Preis sehr viel nach unten gekommen. Das ist immer noch teuer, aber jetzt zum Beispiel kann man eine gezüchtete Wurst für 250 Dollar kriegen.
Sagt der Leiter des Biotopia Naturkundemuseumsprojekts Bayern, Michael John Gorman. Bei dieser rasanten Entwicklung rechnen Wissenschaftler damit, dass in ein paar Jahren Zuchtfleisch zu erschwinglichen Preisen auf unserem Tisch landen wird. Die Zeit sei reif dafür, denn Tierhaltung sei ein riesiges globales Umweltproblem. Weil 60% aller landwirtschaftlichen Fläche allein für die Erzeugung von Rindfleisch draufgehen und es immer mehr Fleischesser gibt, werden Wälder abgeholzt für Sojafelder. Außerdem stößt die Viehzucht fast ein Fünftel aller Treibhausgase weltweit aus. Viele umweltbewusste Menschen verzichten heute deshalb auf Fleischprodukte. Die Nahrungsmittelindustrie aber experimentiert mit dem In-vitro-Fleisch, um der anwachsenden Weltbevölkerung auch künftig den tierischen Eiweißgenuss zu ermöglichen. Wie wäre es etwa mit transparentem Sashimi in Neonpink? Nicht aus dem bedrohten Blauflossentunfisch, sondern aus der Petrischale. Wie es die Ausstellung hier auf appetitliche Weise präsentiert. Dass sich die Verbraucher an das künstlich hergestellte Fleisch gewöhnen, das ist die große Herausforderung, weiß Ophelia de Roy, Professorin für Philosophie und multisensorische Wahrnehmung von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Something that looks like meat.
Etwas, das nach Fleisch aussieht, nach Fleisch riecht, aber sich zum Beispiel nicht nach Fleisch anfühlt, wenn man es in den Mund nimmt, weil der Fettanteil und die Textur nicht stimmen, das wird keinen Erfolg haben. Deshalb feilen Forscher nicht nur an der künstlichen Muskelfaser mit dem richtigen Fleischgeschmack, sondern auch an deren authentischem Biss. Michael Gorman.
Man hat jetzt Technik entwickelt mit elektrischer Impuls und so weiter, um diese Muskeln zu trainieren.
Viele Gerichte in der Ausstellung, die das niederländische Kollektiv aus Wissenschaftlern und Künstlern Next Nature Network aus Plastikimitaten erschaffen hat, sind noch Zukunftsmusik. Etwa Fleisch aus dem eigenen Bioreaktor für zu Hause oder ein Schnitzel vom längst ausgestorbenen Mammut. Bis auf dieses letzte Beispiel wäre übrigens alles ohne Gentechnik möglich, denn allgemein werden bei der Fleischzüchtung tierische Stammzellen einfach durch Nährstoffe synthetisiert, also vermehrt, ähnlich wie beim Herstellen von Arzneimitteln. Die Ausstellung will kreative Ideen für den Fleischgenuss in 10 Jahren geben, will provozieren, aber auch ein bisschen Lust auf Zuchtfleisch machen. Denn obwohl gerade junge Verbraucher in den Städten vom Tierfleisch auf Laborfleisch umsteigen würden, Vernunft alleine reiche nicht aus. Ophelia Duroy.
We cannot instruct them. We cannot ask them to make like an intellectual
result. Wir können die Leute nicht erziehen. Es gibt keine intellektuelle Entscheidung, etwas zu essen, wenn man es nicht gern isst. Wir können nicht an den Weltverbesserer appellieren. Wir müssen einfach gutes Essen machen.
To make good food.
Tobias Krone besuchte für uns vorab die Ausstellung Meet the Future. Sie ist seit diesem Wochenende im Museum Mensch und Natur im Schloss Nymphenburg München noch bis zum 23. Juni zu sehen. Auch unser nächster Beitrag beschäftigt sich mit der Ernährung. Allerdings geht es zunächst um die Ernährung von Fischen in Aquafarmen. Auch hier hat angesichts knapper Ressourcen die Suche nach neuen Möglichkeiten begonnen. Insektenlarven könnten eine Möglichkeit sein, auf lange Sicht übrigens nicht nur als Fischfutter, sondern auch für die Mast von Hühnern oder Schweinen. Susanne Lettenbauer hat für uns ein Unternehmen im österreichischen Antisenhofen besucht, das Insektenlarven als Futter züchtet und erforscht.
Es riecht streng, sehr streng, in dem ersten Container der Firma Ecofly. Schwüle 30 Grad herrschen im Inneren. Hinter kleinmaschigem Gitterdraht surren emsig schwarze Fliegen. In schmalen Ritzen eigens produzierter Brettchen liegen dicht nebeneinander weißliche Gelege. Täglich sammelt Firmengründer Simon Weinberger die Fliegeneier ab und bringt sie in den nächsten Container.
Wir haben hier eine quasi Reihe von Klimakammern errichtet. Die sind aufgebaut wie Kühlräume mit einem ausgeklügelten Lüftungssystem. Nur dass wir nicht kühlen, sondern die Wärme drinnen behalten. Die Larven produzieren relativ viel Abwärme, die heizen sich selber im Großen und Ganzen. Aber um kontrollierte Bedingungen zu schaffen, muss man es vom Außenklima abschotten. Und das machen wir durch diese isolierten Container.
Die Wunderwaffe im Kampf gegen die Überfischung der Meere heißt Hermetia iucens, die schwarze Soldatenfliege. Ein Insekt aus den Tropen, gerade einmal 2 Zentimeter lang, mit kleinen schwarzen Flügeln. Ein Alleskönner, extrem vermehrungsfreudig, schnelles Wachstum, keine Gefahr für einheimische Insekten, weil die Soldatenfliege in Mitteleuropa nicht überleben kann. Und vor allem ein effizienter Resteverwerter von Bioabfällen wie Kartoffelschalen bis hin zu Biertreber.
Die bekommen bei uns Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie und zum Teil auch aus der Herstellung von Bioethanol oder Stärke. Ein Beispiel ist Weizenkleie, was anderes wäre Trockenschlempe. Das heißt, alle großtechnischen Prozesse, wo Lebensmittel verarbeitet werden, da fallen Reststoffe an, die im Normalfall auch als Futtermittel verwendet werden.
Auf diesem Nahrungsgemisch werden die Babylarven bis kurz vor der Verpuppung in großen, übereinander gestapelten Plastikwannen gezogen.
In einer so einer Kiste sind dann sowas wie 400.000 Larven und das sind später dann sowas wie 120 Kilo fertige Insekten. Also der Multiplikator ist relativ groß.
Nach rund 2 Wochen wird geerntet, die Larven vom Futtersubstrat entfernt, getrocknet, vom Fett getrennt und vermahlen. Rund 100 Tonnen Insektenmehl produziert die Firma derzeit. Verschwindend gering auf dem Weltmarkt, aber eine ausbaufähige Alternative für den heimischen Futtermittelmarkt, sind Weinberger und seine 3 Mitstreiter überzeugt.
Das Insektenmehl besteht zu 60% aus Protein circa, 8% davon sind Restfettgehalt. Es hat einen recht hohen Phosphor- und Calciumanteil und relativ viele Mineralstoffe, die eben Tiere brauchen, die das fressen würden. Und eben ein Teil davon ist auch Chitin, was für die Nutztiere quasi eine Art Ballaststoff ist.
Firmengründer Weinberger startete das Forschungsprojekt vor 2 Jahren auf einem früheren Saatgutgelände im oberösterreichischen Antisenhofen. Seine ersten Fliegen kamen aus dem ganz normalen Zoofachhandel. Die Larvenmast bietet nur Vorteile, meint Mitgründer Bernhard Protiwenski als Agrarexperte. Das abgeschiedene Fett sei vergleichbar mit Palmöl und wie dieses in der Kosmetikindustrie oder sogar als Treibstoff verwendbar. Das anfallende Futtersubstrat könne als Biodünger genutzt werden.
Das ist ein Larvenhumus, der von den Larven verstoffwechselt wird. Also diese Futtermittel, die sie bekommen, ist ein sehr hochwertiger Dünger. Sehr gut von der Verfügbarkeit.
Noch ist das Insektenprotein nur für die Fischzucht zugelassen und für den Kleintierbedarf. Ob Hühnermastanlagen oder Schweinezüchter das Larvenmehl künftig ebenfalls in ihre Futtermischungen integrieren dürfen, soll nach der Europawahl in Brüssel entschieden werden. Zahlreiche Firmen warten darauf.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn künftig unsere Autos mit Strom und Batterie laufen können, dann sollte der Batteriebetrieb für einen Staubsauger doch eigentlich kein Problem sein. Und in der Tat, immer mehr Staubsauger kommen auf den Markt, die im Betrieb nicht mehr an eine Steckdose angeschlossen werden müssen. Doch im Betrieb hapert es noch, unter anderem bei der Ausdauer. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Schon kurz nach dem Anschalten der Akkustaubsauger fiel der Stiftung Warentest eines sofort auf. Im Vergleich zu herkömmlichen Bodenstaubsaugern sind die kabellosen Akkumodelle oft doppelt so laut, vor allem auf Teppichböden. Nur einer der 10 Testkandidaten konnte bei diesem Nebenaspekt punkten, ein Modell von Rowenta, welches passenderweise die Bezeichnung Extreme Silence trug. Doch dürfte die Geräuschentwicklung bei der Kaufentscheidung keine so große Rolle spielen, gelten Akkustaubsauger doch erst einmal als komfortabel. Sie sind wendig, schnell zur Hand und auch recht platzsparend verstaut. 10 kabellose Staubsauger untersuchte die Stiftung Warentest. An erster Stelle stand dabei natürlich die Saugleistung. Und da bei der vorherigen Untersuchung gleich 8 von 10 Modellen mit mangelhaft bewertet wurden, durfte man gespannt sein, ob die neueren Modelle ausgereifter sind, sagt Warentester Lukas Tenberg.
In unserem aktuellen Test hat kein Gerät wirklich gut abgeschnitten, aber es gibt durchaus 2 Geräte, die gut saugen, also ihre Kernkompetenz durchaus auch gut hinbekommen und meistern können, sowohl auf Teppich als auch auf Hartboden. Und dazu kann man auch sagen, dass die Geräte auch Tierhaare gut vom Boden bekommen haben. Aber bei einigen anderen Geräten gab es dann doch auch nach wie vor Probleme, dass sie auch auf dem Boden nicht gut gesaugt haben und viel Dreck und Schmutz dort noch liegen geblieben ist.
Die Unterschiede bei der Saugleistung waren gravierend. Die beiden besten Akkumodelle konnten auf Hartböden immerhin knapp 90% des Staubes aufsaugen. Die anderen im Testfeld schafften im Schnitt nur halb so viel. Dass jedoch keiner der kabellosen Staubsauger eine gute Gesamtbewertung bekam, hing auch mit der eher geringen Akkuleistung zusammen.
Bei den Akkustaubsaugern bei uns im Test ist es schon vorgekommen, dass bei Modellen nach 8 bis 15 Minuten, wenn die unter Vollleistung gearbeitet haben, der Saft zu Ende ging. Und dazu kommen dann auch teilweise sehr lange Wartezeiten, bis der Akku wieder voll ist. Also wir hatten hier auch ein Gerät mit 6 Stunden Wartezeit.
Zudem fiel auf, dass die Akkustaubsauger einiges von dem, was sie aufsaugen, wieder herauspusten. Das bekommen Bodenstaubsauger in der Regel besser hin, sagt Warentester Lukas Tenberg. Ebenfalls negativ bewertet, während kabelgebundene Bodenstaubsauger meist mit einem Staubbeutel arbeiten, verwenden Akkusauger eine Box. Auch das eine staubige Angelegenheit.
Dreck, Staub, Tierhaare, alles, was man so am Boden einsaugt, landet in den Boxen. Aber beim Entleeren wirbelt viel Staub durch die Gegend und das ist vor allem für Allergiker quälend.
Am Ende bekamen nur die beiden Modelle mit guter Saugleistung noch die Gesamtnote befriedigend. Die Akkustaubsauger von Bosch und Dyson kosten 450 bzw. 565 Euro und gehören damit zu den teureren Modellen in der Untersuchung. Zumindest beim Stromverbrauch schnitten die meisten Akkustaubsauger mindestens mit gut ab. Allerdings werden Staubsauger derzeit ohne Energielabel verkauft. Der Grund: ein britischer Hersteller hatte gegen die EU-Regeln zur Ermittlung der Verbrauchswerte geklagt und Recht bekommen. Nun wartet die Branche auf neue Vorschriften.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Mario Dobowiszek zu den Informationen am Mittag, natürlich mit einer ausführlichen Wahlanalyse.